Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Unser Schwerpunkt heute Mittag: Hoffnungen der Opposition enttäuscht. Die ägyptische Armee erklärt sich und unterstützt die Reformversprechen des Regimes Mubarak. Wie reagieren die Demonstranten? Wie geht es weiter in Ägypten? Außerdem, die Zürcher Kantonalbank wächst. Zwar machte sie letztes Jahr etwas weniger Gewinn, aber sie bekam 12 Milliarden neue Kundengelder. Und der Western ist zurück. An der Berlinale begeisterte zum Auftakt ein Remake eines alten John Wayne-Streifens das Publikum. Rendezvous am Freitag, am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst jetzt zu Thomas Fuchs mit dem Nachrichtenüberblick heute Mittag.
In Ägypten hat sich die Armee hinter Präsident Mubarak gestellt. Die Armeeführung erklärte, sie unterstütze Mubaraks Plan für eine friedliche Übergabe der Macht sowie für freie und gerechte Wahlen noch in diesem Jahr. Gleichzeitig fordert die Armeeführung ein Ende der Demonstrationen. Der seit Jahrzehnten geltende Ausnahmezustand werde aufgehoben, sobald es die Lage erlaube. Im Zentrum Kairos ist erneut eine große Menschenmenge zusammengeströmt. Iran stört die umfangreiche Berichterstattung der britischen BBC über die Unruhen in Ägypten. Seit gestern Abend sei die Übertragung des Angebotes in persischer Sprache unterbrochen, teilte die BBC mit. Die politisch unstabile Lage in Nordafrika führt zu einer neuen Flüchtlingswelle in Richtung Süditalien. Die italienische Küstenwache berichtet von weit über 1000 Flüchtlingen aus Nordafrika allein diese Woche. Die meisten Ankömmlinge sind offenbar Tunesier. Der italienische Innenminister Roberto Maroni erklärte, das Auffanglager auf Lampedusa werde nicht wieder eröffnet. Die illegalen Einwanderer sollen auf andere Zentren in Italien verteilt werden. Das Flüchtlingslager auf Lampedusa war nach dem Inkrafttreten eines Abschiebeabkommens zwischen Italien und Libyen 2009 geschlossen worden. Der finnische Handyhersteller Nokia übernimmt für seine Smartphones das Betriebssystem von Microsoft. Das System Windows Phone soll die Plattform für Nokia-Smartphones werden, wie beide Konzerne ankündigen. Nokia, jahrelang die Nummer 1 im Handymarkt, hatte zuletzt gegen die Konkurrenz von Apple, Google und anderen Anbietern deutlich Marktanteile verloren. Im vergangenen Jahr ging dieser laut Marktforschern von 36% auf 29% zurück. Der Strategiewechsel werde einen deutlichen Stellenabbau nach sich ziehen, kündigte der Konzernchef von Nokia an. An der Börse fiel der Kurs der Nokia-Papiere um 10%. Der Spezialchemiekonzern Ems hat im letzten Jahr einen Umsatz in Rekordhöhe erwirtschaftet. Er stieg um ein Drittel auf 1,6 Milliarden Franken. Die Ems Chemie machte 230 Millionen Franken Gewinn, 5% mehr als im Vorjahr. Die Zürcher Kantonalbank ZKB hat letztes Jahr einen Gewinn von 730 Millionen Franken gemacht. Das ist 3% weniger als im Vorjahr. Vom Gewinn gehen 220 Millionen Franken an den Kanton Zürich und 110 Millionen an die Zürcher Gemeinden. Der Bestand an Hypotheken stieg um 3 Milliarden auf 62 Milliarden Franken. Das sei zwar ein überdurchschnittliches Wachstum, sagt die ZKB, aber es gebe keine generelle Überhitzung des Immobilienmarktes. Die Zürcher Kantonalbank ist die viertgrößte Bank der Schweiz. Die Bank des Fürsten von Liechtenstein muss seinen deutschen Steuersünder nicht entschädigen. Der oberste Gerichtshof Liechtensteins hat die Schadenersatzklage eines früheren LGT-Kunden letztinstanzlich abgewiesen. Die Richter kamen zum Schluss, der Schaden des Klägers könne nicht auf die Bank überwälzt werden. Der Bankkunde sei für die Einhaltung der Steuergesetze in seinem Heimatland selber verantwortlich. Der Kläger, ein Immobilienhändler, war wegen Datendiebstahls bei der LGT Treuhand ins Visier der deutschen Steuerfahnder geraten und musste 20 Millionen Euro bezahlen. Der Vater der vermissten Zwillinge aus dem Waadtland hat vor seinem Selbstmord einen Brief geschrieben, worin er mitteilt, er habe die beiden Töchter getötet. Die Waadtländer Kantonspolizei bestätigt entsprechende Medienberichte, ohne in die Einzelheiten zu gehen. Die Polizei sagte nur, im Brief stehe auch, dass sich der Mann das Leben nehmen wolle. An der Skiweltmeisterschaft in Garmisch-Partenkirchen werden heute die Medaillen in der Superkombination der Frauen vergeben. Nach der Abfahrt führt die Österreicherin Elisabeth Görgel vor der Schweizerin Dominik Gysin und der Schwedin Anja Persson. Zwei weitere Schweizerinnen fuhren auf Spitzenplätze. Lara Gut belegt den 5. Slalom-Spezialistin Denise Feierabend den 7. Zwischenrang. Der Slalom beginnt um 14 Uhr.
12.36 Uhr. Die Armee stützt also das Regime Mubarak. Wir interpretieren die Erklärung der ägyptischen Armee von heute Vormittag mit unserer Korrespondentin hier gleich und wir zeigen in einem Gespräch, dass jetzt auch die ländliche Bevölkerung immer wütender wird auf die Machthaber. Andere Themen im Rendezvous: Goldgräberstimmung zuhinterst im Kanton Glarus.
Die, die es jetzt schlau anrichten, die können nachher ein paar Jahre ziehen von dem, was sie dann ein paar Jahre jetzt umsetzen. Wer die Chancen jetzt nutzt, der muss einfach jetzt so viel wie möglich aus diesen Chancen raushauen.
Wie Linthal boomt wegen einem grossen Kraftwerkprojekt. Der Western von heute entzaubert den Western von gestern. Bericht von der Premiere an der Berlinale. Und im Tagesgespräch reden über eine bessere Welt. Das Weltsozialforum in Dakar geht heute zu Ende. Um eins zu Gast die grüne Nationalrätin Maya Graf, die dabei war. Zuerst aber unser Service, Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.611 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Frank 39,64 gehandelt und der Dollar zu 97,37 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag wird es im Norden ziemlich sonnig, im Osten bleibt es noch teils bewölkt, im Westen und Süden scheint bereits die Sonne. Die Temperaturen erreichen beidseits der Alpen 10 bis 13 Grad. Morgen Samstag geht es mit oft sonnigem Wetter weiter, am Vormittag hat es im Mittelland Nebelfelder. Am Sonntag ist es trotz Wolken zumindest zeitweise sonnig, ganz vereinzelt kann es kurz regnen. Im Süden ist es bewölkt und lokal nass. Es bleibt mild mit Höchsttemperaturen um 10 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Und jetzt zur Lage in Ägypten. Gestern Abend die mit Spannung erwartete Rede von Präsident Mubarak, sie brachte nicht den von der Opposition erwarteten Abgang des Machthabers. Heute, kurz vor Mittag, kam dann eine Erklärung der Armeeführung, wie sie sich stellt zum Regime Mubarak. Die Ereignisse seit gestern Nacht fasst Alexander Gschwind zusammen.
Wut und Enttäuschung über Präsident Mubaraks Rücktrittsweigerung ließen auch heute Morgen wieder Zehntausende von Ägypterinnen und Ägyptern auf Kairos Tahrir-Platz zusammenströmen. Auch vor den Studios des Staatsfernsehens und vor dem Präsidentenpalast im Vorort Heliopolis versammelten sich zahlreiche Demonstranten. Die Armee sicherte die Gebäude mit Panzern und Stacheldraht, griff aber nicht ein. Wie schon gestern versammelte sich die Führung der Streitkräfte zu einer Krisensitzung. Dies löste erneut Spekulationen über einen Putsch aus, die von Finanzminister Samir Radwan im Namen der Regierung dementiert wurden. Die Armee mische sich nicht in die Politik ein, behauptete er gegenüber verschiedenen ausländischen Medien. Kurz vor 11 Uhr ließen die Militärs dann tatsächlich eine dürre Erklärung über Radio und Fernsehen verlesen. Darin verbürgen sie sich für die Umsetzung der von Mubarak versprochenen Reformen. Sie stellen freie und ehrliche Wahlen in Aussicht sowie die Aufhebung des seit Jahrzehnten geltenden Ausnahmezustandes. Die Armee, so die Erklärung weiter, garantiert die verfassungsmäßige Ordnung und duldet keinerlei Angriffe auf die nationale Sicherheit. Die Bevölkerung wird aufgefordert, an die Arbeit zurückzukehren und ihre Proteste einzustellen. Damit stellen sich die Streitkräfte erneut hinter den Staatschef und übernehmen die Forderungen von Vizepräsident Süleyman, der gestern im Anschluss an die Mubarak-Rede eine fast wortgleiche Botschaft an die Nation gerichtet hatte.
Alexander Gschwind. Zugeschaltet ist jetzt Irin Meyer, unsere Nahostkorrespondentin. Irin Meyer, was sagen Sie zur Erklärung der Armee? Hat sie jetzt die erwartete Klarheit gebracht?
Ich würde sagen, es ist eher eine vage oder allgemeine Erklärung, in der sich die Armee auffallend hinter die Worte und Aussagen des Präsidenten Mubaraks und des Vizepräsidenten Süleyman stellt, also diese Worte zu eigen macht, dieselben Versprechen, derselbe Fahrplan für den politischen Reformprozess. Also die Armee stellt sich hinter Mubarak und Süleyman, versucht aber gleichzeitig der Protestbewegung auch noch entgegenzukommen, indem sie sagt, friedliche Demonstranten würden nicht verfolgt. Also es ist irgendwie eine Bestätigung des Status quo. Aber wohin das nun führen wird, ist nicht so richtig klar. Sie macht eigentlich eher ratlos, diese Erklärung.
Sie haben die Protestbewegung angesprochen. Gestern Mubarak, der erklärt, er wolle nicht sofort zurücktreten. Jetzt diese Erklärung der Armee. Was denken Sie, wie reagiert die Protestbewegung darauf, die ja heute wieder große Demonstrationen plant?
Das ist überhaupt nicht das, was die Demonstranten wollen. Sie wollen die Armee auf ihrer Seite haben. Sie fänden es gut, wenn die Armee das Militär für eine Übergangszeit bis zu den Wahlen sogar die Macht ganz übernehme oder eine breite Koalitionsregierung unterstützen würde. Die Demonstranten sind sicher ernüchtert heute. Sie sind auch zornig. Es sind bereits wieder große Demonstrationen im Gang. Viele ziehen vor das Gebäude des Staatsfernsehens, das von der Armee abgeriegelt wird.
Die Demonstrationsbewegung hat ja wirklich auf die Armee gehofft, immer wieder durchblicken lassen. Sie hätten Vertrauen in die Armee. Jetzt scheint es aber wirklich so, als ob sich hier die Opposition verrechnet hat.
Ja, es ist schwer nachzuvollziehen, dieses blinde Vertrauen in die Armee. Ich habe, als ich in Kairo war, mit vielen Leuten gesprochen und da ist überhaupt keine Skepsis gegenüber dem Militär zu spüren. Es wird vermutlich, dieses Vertrauen wird vermutlich auch genährt durch Verbrüderungsszenen in den Straßen zwischen einfachen Soldaten und Demonstranten. Diese Verbrüderung gibt es in Einzelfällen, aber die Entscheide fällt natürlich die Führung der Armee, die Teil des Regimes ist und für die Generäle hat die Stabilität des Landes Priorität und nicht die Forderungen der Demonstranten oder die Demokratie. Und was man auch bedenken muss, die Armee und die Demonstranten hatten zu Beginn des Aufstandes gemeinsame Interessen. Sie wollten beide, dass Mubarak keine weitere Amtszeit anhängt und vor allem wollte die Armee, dass sein Sohn Gamal nicht die Macht erbt. Und das hat sie erreicht und jetzt gehen die Interessen wohl auseinander.
Sie sagen, die Protestbewegung wird kaum einfach so aufgeben, nicht einfach die Straße verlassen jetzt. Was sind denn unter diesen Voraussetzungen die möglichen weiteren Entwicklungen?
Das Geschehen in Ägypten hat eine solche Dynamik und ein solches Tempo angenommen, dass man wirklich vorsichtig sein muss mit Prognosen. Man kann wirklich nicht über den Tag hinaus irgendwelche Einschätzungen machen. Auch nach diesem Statement oder nach dieser Erklärung der Armee ist die Frage nicht beantwortet, zum Beispiel, ob die Armee mit Gewalt vorgehen wird, wenn die Proteste immer größer werden, wenn sie andauern oder wenn sie außer Kontrolle geraten. Vielleicht werden wir heute eine Antwort bekommen, wenn die Demonstrationen zum Beispiel vor dem Fernsehgebäude des staatlichen Fernsehens oder beim Präsidentenpalast anwachsen. Das könnte sein.
Die Einschätzung von unserer Korrespondentin Irin Meyer. In Kairo treiben die Erklärungen von Mubarak und Armee also die Demonstranten offensichtlich erst recht zu weiteren Protesten an, zumindest ist das zu erwarten. Was denken aber die Leute außerhalb von Kairo, auf dem Land? Vor einer Woche erweckten Berichte aus Oberägypten den Eindruck, dass sich dort viele Menschen die alte Stabilität zurückwünschten. Jetzt hat mein Kollege Matthias Kündig in Oberägypten nachgefragt. Ingrid Wecker schilderte ihm das Wechselbad der Gefühle von gestern Abend. Ingrid Wecker führt das Hilfswerk Die kleine Pyramide in der Nähe von Luxor.
Gestern lag den ganzen Tag schon irgendwas in der Luft. Also manchmal hört man so ein Kribbeln in der Luft. Und als dann diese Aussage kam, dass er ein Statement geben wird, was alle Wünsche der Demonstranten erfüllt, die Leute sind hier ausgerastet. Also sie haben wirklich geglaubt, dass er nun zurücktritt. Und das war unglaublich. Also die Straßen waren leer, die Leute haben vor den Fernsehern gesessen und gebannt auf die Mattscheibe gestarrt. Und dann hat er ja nun uns noch bis um 10:30 hiesiger Zeit warten lassen. Wir haben dann nach der Rede, haben wir mit Freunden so ein quasi ein Rundtelefon gemacht. Und das waren einfach alle nur entsetzt. Es ist kann man gar nicht beschreiben. Also es war ein Schlag in die Magengrube. Also diese Rede war eine einzige Provokation.
Ist es zu spontanen Demonstrationen? Ist es auch zu Ausschreitungen gekommen gestern Abend?
Nein,
nach der Rede?
Also die Leute waren so fertig. Ich glaube, da wäre gestern Abend gar keiner mehr in der Lage gewesen, noch Randale zu machen, weil die einfach so geschockt waren. Wenn es Gewalt gibt, dann geht's heute los.
Vor einer Woche gab es viele Stimmen in Luxor und Umgebung, die sich in erster Linie Ruhe, Stabilität gewünscht haben, weil der Tourismus natürlich unter der momentanen Situation leidet. Luxor ist leer von Touristen, aber überwiegt jetzt wieder die Haltung, Mubarak muss weg.
Ich würde sagen, eindeutig ja. Natürlich gibt es auch hier Geschäftsleute, Leute, die im Zug arbeiten, die natürlich möchten, dass die Touristen ganz schnell wiederkommen und dass sie ihr Geld verdienen. Das kann man ja auch verstehen, das ist ja auch legitim. Aber ich glaube trotzdem, dass die Mehrheit der Bevölkerung inzwischen, zumindest hier in Luxor und wahrscheinlich auch anderswo, doch begriffen hat, wie kriminell dieses Regime war und ist. Und da kommt halt immer mehr raus jetzt. Das ist das Problem. Es tauchen immer neue Dokumente auf, die belegen, was diese Leute wirklich für ein schlimmes Spiel gespielt haben. Und ich glaube, jetzt so langsam war es wirklich der Letzte, dass sie über 30 Jahre nur betrogen worden sind.
Wie informiert sich eigentlich die Bevölkerung lokal im Moment? Ist es vor allem das Staatsfernsehen? Sind es die Staatsmedien, wo die Leute ihre Informationen herhaben?
Es ist also so, dass natürlich etliche Leute keinen Zugang zu irgendwelchen Satellitensendern haben, vor allen Dingen auf den Dörfern. Aber ich glaube, über die Hälfte der Menschen hat sicherlich Zugang zur internationalen Berichterstattung, entweder über Internet oder eben über Satellitenfernsehen. Also selbst hier auch auf den Dörfern, auf den wirklich armen Dörfern. Und außerdem laufen in vielen Coffeeshops die internationalen Sender. Das hat man eben auch gestern Abend wieder gesehen, dass die Leute dann eben andere Möglichkeiten suchen und gehen eben in den Coffeeshop da was. Al Jazeera ist auf Arabisch ja auch wieder erhältlich, während teilweise auf dem Staatsfernsehen also schöne patriotische Musikvideos vorgespielt werden. Also es ist wirklich unglaublich.
Die Schilderungen von Ingrid Wecker, sie führt ein Hilfswerk in der Nähe von Luxor. Die viertgrößte Bank der Schweiz, die Zürcher Kantonalbank, sie muss um das Vertrauen ihrer Kunden nicht kämpfen, ganz im Gegensatz zu den klassischen Großbanken. Im letzten Jahr haben Kundinnen und Kunden der ZKB 12 Milliarden Franken an neuem Vermögen zur Verwaltung anvertraut. Das ist doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Das freut die Zürcher Kantonalbank natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber bringt ihr das auch Probleme. Warum? Das erklärt uns Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
12 Milliarden Franken neues Geld von Kunden oder 1 Milliarde pro Monat im letzten Jahr. Darauf ist Martin Scholl, der Chef der Zürcher Kantonalbank, sichtlich und hörbar stolz.
12 Milliarden, vergleicht man das mit den Zahlen unserer schweizerischen Mitbewerber oder mit dem schweizerischen Geschäft der Mitbewerber, dann sprechen wir über 50% und mehr Distanz zu unseren Mitbewerbern.
Seit Ausbruch der Finanzkrise vor 3 Jahren hat die ZKB gar insgesamt 38 Milliarden an neuen Kundengeldern akquiriert. Und das fast ausschließlich hier in der Schweiz. Dabei ist es ein offenes Geheimnis, dass die größte Schweizer Kantonalbank vor allem vom Schlingerkurs der UBS profitiert haben dürfte. Stellt sich die Frage, was die ZKB mit all diesem Geld macht. Es gewinnbringend anzulegen, ist im jetzigen Umfeld mit rekordtiefen Zinsen äußerst schwierig.
Ein Teil dieser Gelder liegt auf den Konti und die führen dazu, dass wir eben im Passivgeschäft rückläufige Margen verzeichnen müssen, weil wir es nicht gewinnbringend anlegen können. Ein großer Teil liegt aber auch im Depotvermögen und dort wird es eben in die Instrumente angelegt und das führt zu einer Steigerung des Kommissionsertrages von 11%.
Und forciert hat die Bank auch das Hypothekargeschäft. Bei der Vergabe von Immobilienkrediten ist die Zürcher Bank um über 6% gewachsen, schneller als die Konkurrenz. Den Vorwurf, allenfalls zu aggressiv um Neukunden geworben, zu lasch Hypothekarkredite vergeben zu haben und damit eine Immobilienblase zu schüren, davon will Martin Scholl aber nichts wissen.
Die Margen im Neugeschäft sind leicht steigend, also das Wachstum ist nicht mit Margenzugeständnissen erkauft wurde.
Ganz von der Hand weist der Bankchef die Gefahr einer Immobilienblase, vor der beispielsweise die Nationalbank schon mehrfach gewarnt hat, aber doch nicht.
Wir sagen aber auch, dass die Gefahr, dass sich Ungleichgewichte aufbauen, die nimmt zu. Und deshalb komme ich einmal mehr mit der Terminologie. Kein Grund zur Panik, kein Grund zur Entwarnung.
Das Neugeld, das die ZKB von ihren Kunden jüngst bekommen hat, ist zwar schwierig, gewinnbringend zu managen. Aber Scholl strebt dennoch nach noch mehr Geld. Er hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, bei den Kundengeldern auch in diesem Jahr wieder um 4-6% zuzulegen. Also auch in diesem Jahr hier in der Schweiz wieder mehrere Milliarden Franken zu akquirieren.
Zehn vor eins ist es hier im Rendezvous, den Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Zu hinterst im Kanton Glarus baut der Stromkonzern Axpo ein riesiges Wasserkraftwerk. Linntal ist seither nicht mehr, was es vorher war. Die lokale Wirtschaft boomt. Die Einwohnerzahl ist fast um die Hälfte gestiegen. 400 Arbeiter sind gekommen und lassen die Gewerbekassen klingeln. Linntal will profitieren, solange es geht. Die Reportage von Silvio Lierti.
Linntal wirkt wie ausgestorben an diesem Morgen. Kaum jemand ist auf der Straße. Ab und zu fährt ein Auto vorbei, sonst ist es ruhig. Etwas außerhalb vom Dorf, dort, wo Felswände links und rechts bedrohlich in die Höhe ragen, ist mehr los. Schon von Weitem sieht man das Containerdorf, wo die meisten der Arbeiter essen und schlafen. Bald kommen die Ersten, hungrig von der Arbeit, im Berg zurück. Das Kantinenteam rund um den Koch Giorgio Bernard ist parat.
Also heute haben wir Rindsgeschnetzel, Schweinsgeschnetzel und Teigware, Reis und Gemüse. Dann haben wir frisches Gemüsesüppli, Salat, Käse.
Giorgio Bernard ist eigentlich Wirt in einem Restaurant vorne im Dorf. Doch das Angebot, gemeinsam mit seiner Frau das Camp der Grossbaustelle zu betreiben, war zu verlockend. Den eigenen Betrieb führen die beiden zwar etwas reduziert, nebenbei weiter. Für ihn habe sich dieser Schritt gelohnt, sagt der Südtiroler. Auch vorne im Dorf, wo es auf den ersten Blick eher ruhig ist, läuft einiges. Es ist so etwas wie Aufbruchstimmung spürbar. Die meisten hätten die Chance erkannt, sagt Hans-Peter Zweifel. Bis zur grossen Gemeindefusion im letzten Jahr im Kanton Glarus war er der Gemeindepräsident von Linntal.
Die, die es jetzt schlau anrichten, die können nachher ein paar Jahre ziehen von dem, was sie dann ein paar Jahre jetzt umsetzen. Und zwar eben vor allem im Food-Bereich, Gastro-Food allgemein. Wer die Chancen jetzt nutzt, der muss einfach jetzt so viel wie möglich aus diesen Chancen raushauen.
Die vielen Arbeiter beleben das Geschäft. Vor allem den Hotels läuft's gut. Das spürt auch Anton Bachmann vom Hotel Adler. Sein Haus direkt an der Durchgangsstraße ist seit fast 3 Jahren so gut wie ausgebucht mit Arbeitern. Regelmäßig muss er Leute, die bei ihm übernachten wollen, vertrösten.
Ich habe jetzt gerade vorhin wieder im ganzen langen Hinterland ein Zimmer gesucht für Leute, die ich muss irgendwie noch unterbringen muss. Im Moment ist es relativ schwierig. Ja. Es ist praktisch alles bis auf Schwanden für ausgebucht mit Hotelzimmer.
Anton Bachmann hat vorgesorgt. Schon als die Axpo durchblicken ließ, dass sie in Linntal bauen möchte, hat er in sein Haus investiert und die Zahl der Zimmer verdoppelt. Für das wurde der Festsaal umfunktioniert. Dort, wo früher also die Gemeindeversammlungen oder die Rangverkündigungen der Linntaler Plauschgirennen über die Bühne gingen, wird heute geschlafen. Eine Holztreppe führt in den ersten Stock. Hinter einer Tür wird der Blick auf einen hellen Gang frei.
Das war jetzt eben der Saal, der früher ein Saal war. Und das ist jetzt geändert. Die ganze Länge sind jetzt Zimmer, links und rechts. Alle Zimmer mit Dusche, WC, Satelliten-TV und Internet, WLAN. Also alles, was jemand heute braucht.
Mehrere 100'000 Franken hat ihn der Umbau gekostet. Es habe sich aber mehr als gelohnt, schmunzelt der Hotelier. Plötzlich läutet das Telefon, wieder ist es jemand, der ein Zimmer möchte und einmal mehr muss Anton Bachmann den Touristen am anderen Ende der Leitung vertrösten. Neben den Hotels profitieren auch die Geschäfte von den vielen Arbeitern. Die Dorfbäckerin, der Metzger oder die Frau vom Dorfladen, sie alle berichten von mehr Kundschaft und mehr Umsatz. Sei es, weil sie vermehrt an die Restaurants liefern können oder weil die Arbeiter regelmäßig bei ihnen vorbeischauen. Der Tödi-Shop direkt an der Hauptstraße gehört auch dazu. Vom Toaster über Sackmesser bis zu Medikamenten verkauft der Tante-Emma-Laden fast alles. Nicht nur Souvenirs seien bei den Arbeitern beliebt, sagt der Besitzer Heinrich Zweifel.
Manchmal irgendeine Kaffeemaschine oder ein Wasserkocher oder ein Haartrechner und so. Das sind so Sachen, die jemand gönnt, oder? Ich sage jetzt so Sachen, die sie posten, die sie zum Beispiel brauchen auf dem Zimmer, wenn sie selber mal wollen, Tee machen oder einen Kaffee machen und so weiter, eine kleine Kaffeemaschine. Das ist schon das, was sie dann dazu noch kaufen.
Von guten Geschäften reden alle. Schlecht für das Dorf sei der Verkehr, denn auch der habe mit der Baustelle deutlich zugenommen. Aber für viele steht der momentane Aufschwung im Vordergrund, denn keiner weiß, was nachher kommt, wenn die Bauarbeiten in 5-6 Jahren fertig und die Arbeiter wieder weg sind.
Mit viel Glamour, wie immer, ist gestern Abend das internationale Filmfestival in Berlin eröffnet worden. Nicht wie immer war aber der Eröffnungsfilm. Es war nämlich ein Western. True Grit heißt der von den Coen Brothers, ein Remake eines John Wayne-Films. Immer wieder wird der Western totgesagt, immer wieder werden neue Western gedreht. Die Art der Westernfilme verändert sich ständig. Sie sind ein Spiegelbild der Gesellschaft, sagt unsere Filmredaktorin Brigitte Hering.
Weite Landschaften, Pferde, Pulverdampf und Lagerfeuerromantik. Und Helden, die Probleme noch auf ihre ureigene Art lösen. Das sind die Zutaten eines klassischen Westerns. Und das sind auch die Zutaten des jüngsten Vertreters dieses Genres, True Grit. Ein 14-jähriges Mädchen engagiert einen alten Marshall, um den Mord an seinem Vater zu rächen.
I intend to see Papa's killer hanged. They tell me you're a man with true grit.
What's your name, girl?
My name is Maddie Ross.
Warum dreht jede Generation von Filmemachern ihre eigenen Western? Und warum wird das Publikum nicht Western müde? Der Wilde Westen ist ein wichtiger amerikanischer Mythos. Und, wie Schauspieler Josh Brolin sagt, Western sind so schön einfach gestrickt. Reduziert auf die Einfachheit von Loyalität und harter Arbeit.
The American West was a time of real simplicity. And I think it goes back to this simplicity of loyalty and community and hard work.
Und weil sie so einfach sind, dienten sie schon immer als Spiegel der Zeitgeschichte. Ein erstes Hoch des Westerns war in den 50er und frühen 60er Jahren. Und in dieser Zeit des Kalten Kriegs war die Rollenverteilung ganz klar. Gut hier, böse dort im Roten Osten. Der Westernheld war ein wirklicher Held. Einer, der das Gute stets mit allen Mitteln gegen das Böse verteidigte. In den späten 60ern ging mit dem Vietnamkrieg ein Bruch durch das amerikanische Selbstverständnis und aus Helden wurden Antihelden, kaputte Typen, deren einfache Gut-Böse-Schemen zerbrochen waren. Die Romanvorlage zu True Grit, 1968 geschrieben, erzählt die Geschichte eines ziemlich kaputten US-Marshals und eines jungen Mädchens, das den Mord an seinem Vater nur aus einem einzigen Grund rächen will, um der buchhalterischen Korrektheit willen. In der Verfilmung von 1969 bleibt aber am Ende doch ein echter Held übrig. Die Sehnsucht nach den einfachen Zuschreibungen Gut-Böse aus der Zeit des Kalten Kriegs ist dem Film noch anzusehen. Der Film der Coen-Brüder erzählt die gleiche Geschichte. Und trotzdem ist True Grit von 2011 ein ganz anderer Film geworden. Ein Western per Zufall, wie Joel Coen bemerkt, der eigentlich gar keinen Western gedreht haben will.
We weren't considering it really a Western in quotation marks. It was almost a Western incidentally.
Und in der Tat ist der Film ein ganz anderer. Und er ist sehr nah am Roman. Quintessenz ist der Sieg der Bürokratie und der Zivilisation über den sprichwörtlichen Wilden Westen. Und dieser Sieg ist kein heroischer, sondern ein ganz unspektakulärer. Den einen Helden gibt's definitiv nicht mehr. Es sind drei Randfiguren, die sich die Rolle des Westernhelden teilen. Eine knallhart verhandelnde 14-Jährige, ein kaputter Marshall und ein clownesker Texas Ranger, die sich vor allem gegenseitig lächerlich machen. Wie hier, wo der eine sich über die schlechten Schießkünste des anderen auslässt.
You missed your shot, Cockburn.
Just let this go.
I thought you were gonna say the sun was in your eyes. That is to say, your eye.
Übrig bleibt am Ende die Buchhalterin. Die Helden oder Antihelden sind sang- und klanglos verschwunden. Die Geschichte wird zur unbedeutenden Episode auf dem Weg zur bürokratischen Zivilisation der Gesellschaft. Der Mythos Wild West ist entzaubert. Für dieses Mal. True Grit wird lange nicht der letzte Western gewesen sein.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.